Dieser Podcast behandelt das Thema der Rolle des Pharaos im alten Ägypten. Ein Kapitel aus Mustafa Gadallas Buch Die altägyptische Kultur enthüllt. 2. Ausgabe. Dieser Podcast besteht aus 3 Themen.
Thema 1. Der oberste Diener. Im Gegensatz zur Bibel und Hollywoods verzerrten Bild des Pharaos als einem harten Tyrann, der ein luxuriöses, nutzloses und leichtes Leben führte, hatte der Pharao keine politische Macht, lebte in einer Lehmziegelhütte und verbrachte seine Zeit damit, seine Pflicht als Vermittler zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt mittels der Durchführung von Riten und Opfern zu erfüllen. Von den ägyptischen Pharaonen wurde nicht erwartet, dass sie Führer siegreicher Armeen wären, sondern sie sollten eine regelmäßige Reicheernte sichern. Sie wurden mit dem Getreide identifiziert und wurden angesprochen mit unser Getreide und unsere Ernte. In erster Linie war die Hauptfunktion des Pharao grundsätzlich religiöser Natur. Er war ein Repräsentant des Volkes für die Mächte des Universums, die Netero, die Energien. Er musste zu ihnen erhoben werden. Er war die Verbindung, der Mittelsmann zwischen ihnen. Er war die Quelle des Wohlstands und Wohlergehens des Staates und seines Volkes. Er war ihr Diener, nicht ihr Tyrann. Er säte den Samen zu Beginn der Saison und sammelte die Frucht zur Erntezeit. Er verbrachte seine Zeit damit, die Interessen seines Volkes zu dienen, indem er von Tempel zu Tempel die notwendigen Rituale im ganzen Land durchführte. Aufgrund seiner umfangreichen Schulung durch die Mächte des Übernatürlichen wurde angenommen, dass der Körper des Pharaos mit einer göttlichen dynamischen Kraft aufgeladen war, die sich auf alles übertrug, was er berührte. Die Autorität eines Führers, Königs und seine Legitimation, über sein Volk zu herrschen, wurden aus der Akzeptanz seiner Untertanen abgeleitet, die ihn als Nachkomme des Gründungsvaters des Volkes ansahen. Er war im Grunde die kosmische Verbindung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Das Recht auf Herrschaft wurde als eine kontinuierliche Kette der Legitimität angesehen, die auf den matriarchalen Prinzipien basierte, bei denen die königliche Abstammungslinie Ägyptens durch die älteste Tochter weitergegeben wurde. Wer sie heiratete, wurde zum Pharao. Wenn der Pharao keine Tochter zeugte, wurde eine neue Dynastie gegründet. Im alten Ägypten gab es kein königliches Blut, wie bereits in Kapitel 4 erläutert. Thema 2: Die Regierung des Volkes. Das Verhalten des Pharaos und seine Lebensweise wurden durch vorgeschriebene Regeln festgelegt, da seine Hauptaufgabe darin bestand, den Wohlstand und das Wohlergehen seiner Untertanen zu gewährleisten. In den heiligen Büchern wurden Gesetze für die Reihenfolge und Art seiner Tätigkeiten festgelegt. Diodor berichtete, dass der Pharao normalerweise ein eingeschränktes Leben führte. Nicht einmal die engsten seiner Höflinge konnten ihn essen oder trinken sehen. Wenn der König aß, dann tat er dies ganz allein. Das Essen wurde ihm mit demselben Ritual angeboten, das die Priestern verwendeten, um den Neteru, Götter, Göttin, zu opfern. Ihm waren jegliche Exzesse verboten. Sogar die Art und Qualität seiner Nahrung war präzise vorgeschrieben. Selbst wenn der König die Mittel hatte, sich vorgeschriebenen Regeln zu widersetzen, konnte ihn die Stimme des Volkes bei seinem Tode durch die Schande bestrafen, seinen Leib vom Begräbnis in seinem eigenen Grab auszuschließen. Wenn der Leichnam des verstorbenen Königs vor dem Eingang seines Grabes platziert wurde, wurden die versammelten Leute gefragt, ob irgendjemand gegen die Grablegung des Königs protestierte, weil er seine Pflichten nicht wahrgenommen hatte. Wenn die Öffentlichkeit durch lautes Murren ihre Ablehnung zeigte, wurde ihm die Ehre des üblichen öffentlichen Begräbnisses und der Beerdigung in seinem Grab verweigert. Dem Körper eines unfähigen ägyptischen Pharaos wurde, obwohl er von der Beerdigung in der Nekropole ausgeschlossen war, nicht das Recht verweigert, irgendwo anders begraben zu werden. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinschaftsgrabstätte, die im Jahre 1876 in unmittelbarer Nähe des Hatschepsut-Gedenktempels, fälschlich bekannt als Totentempel, am Westufer des Nils in Luxor, Theben, gefunden wurde. Er enthielt die Mumien von 40 Pharaonen, Königinnen und Adligen, deren Leistungen für das gemeine Volk unbefriedigend waren. Diese abgelehnten Pharaonen schlossen die Mumien von bekannten und einflussreichen Namen wie Amenhotep I., Thutmose II. Und III., Seti I., Ramses I. und III. Ein. In einem Anleitungsbuch riet ein ägyptischer König seinem Sohn, dem Prinzen, die höchsten Qualitäten zu erreichen, weil er nach seinem Tod sein ganzes Leben in einem einzigen Augenblick sehen würde und seine Leistung auf der Erde durch die Richter überprüft und bewertet werden würde. Sogar bis zurück in die Zeit der 6. Dynastie, 2323 vor Christus, finden wir die Vorstellung, dass der Himmel für diejenigen reserviert war, die ihre Pflicht gegenüber dem Menschen und den göttlichen Kräften während ihres Erdenlebens erfüllt hatten. Es wurden keine Ausnahmen für einen König oder jemand anderes gemacht. Demgemäß lesen wir in den Texten von König Unas wie folgt. Kein Mensch auf der Erde hat gegen Unas ausgesagt, und er ist nicht im Himmel vor den Neteru, Götter, Göttin, der Sünde angeklagt worden. Der Text sagt uns, dass der Pharao Unas 2323 vor Christus in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem seine moralische Würdigkeit sowohl gegenüber seinem Mitmenschen als auch zu Gott erfüllt war. Thema 3. Der siegreiche König. Es ist allgemein bekannt, dass die alten und heutigen Ägypter kein kriegerisches Volk sind. Das kommt daher, dass Ägypten nie an einem Reich interessiert war und schon gar nicht an militärischer Besetzung. Ägypten war nur daran interessiert, die feindlichen Elemente zu neutralisieren, die ihre eigene Sicherheit zu stören drohten. Ägypten musste sich für eine solche Aufgabe fast ausschließlich auf ausländische Söldner verlassen. Die Pharaonen des Neuen Reiches nutzten Diplomatie und Eheschließung mit ausländischen Prinzessinnen, um Konflikte zu vermeiden, und setzte nur Gewalt ein, wenn alles andere versagte. Für die alten Ägypter folgte der Krieg bestimmten Regeln, die streng waren, wie bei einem Schachspiel, und bestimmte Rituale hatte. Sie waren wirklich zivilisierte Menschen. Ein Krieg hatte eine tiefe religiöse Bedeutung. Es symbolisierte die Kräfte der Ordnung, die das Chaos kontrollierten, und die des Lichts, das über die Finsternis triumphierte. In alten ägyptischen Tempeln, Gräbern und Texten waren die menschlichen Laster als Fremde dargestellt. Der kranke Körper ist krank, weil fremde Keime in ihn eingedrungen sind. Fremde werden als unterworfen dargestellt. Die Arme auf den Rücken gebunden, um die innere Selbstkontrolle darzustellen. Das anschaulichste Beispiel für die Selbstkontrolle ist die gemeinsame Darstellung des Pharaos, der perfektionierte Mensch, an den Außenwänden der altägyptischen Tempel, der die ausländischen Feinde kontrolliert. Die Feinde, Verunreinigungen in sich. Dieselbe Kriegsszene wiederholt sich in den Tempeln im ganzen Land und ist symbolisch zu betrachten und nicht als Darstellung echter historischer Ereignisse. Die Kriegsszenen symbolisieren den nie endenden Kampf zwischen Gut und Böse. In vielen Fällen gibt es keine historische Basis für eine solche Kriegsszene, obwohl ein präzises Datum angegeben wird. Dies ist der Fall bei den Kriegsszenen auf den Tempelplon im Tempel von Medinat Habu am westlichen Nilufer in Luxor, Theben. Die westlichen Akademiker sind unfähig, metaphysische Realitäten zu verstehen und machen daher historische Ereignisse aus den metaphysischen Konzepten. Die berühmte Schlacht von Kadesh ist in Wirklichkeit das persönliche Drama des Individuums, des göttlichen Menschen, des Königs in jedem von uns, der im Alleingang die inneren Kräfte des Chaos und der Finsternis bändigt. Kadesh bedeutet heilig. Daher bedeutet die Schlacht von Kadesh den inneren Kampf, einen heiligen Krieg innerhalb jedes Individuums.
Vielen Dank, dass Sie sich diesen Auszug aus dem Buch »Die alte ägyptische Kultur enthüllt« (2. Ausgabe) von Mustafa Gadalla angehört haben.